Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und freue mich riesig auf die erste Folge des Jahres 2025 von Felgendreher und Friends. Und ich kann euch versprechen, in diesem Jahr kommen eine ganze Reihe an Folgen. Es wird ein volles Programm. Aber für die erste Folge dieses Jahres 2025 haben wir uns vorgenommen, ein paar Prognosen zu wagen für das Jahr 2025 im Bereich Logistik und Supply Chain. Wobei ich sagen muss, das sind nicht unsere Prognosen, sondern diesmal haben wir uns an die Community gewendet. Ich habe bestimmte Leute aus meiner Community, aus der Supply Chain Community, ein bunter Mix an Leuten angepingt und sie gefragt, was so ein, zwei Predictions, also Prognosen, Vorhersagen fürs Jahr 2025 sind. Gesunde Mischung dabei aus dem Handel, aus der Herstellindustrie, Fast Moving Consumer Goods, Pharmabranche, Beratung, alles dabei. Das heißt, wir dürfen gespannt sein. 5 Community-Member haben wir heute dabei, deren Beiträge wir einspielen und danach kommentieren in unserer Runde, die heute ein klein bisschen anders aussieht als sonst, denn wir dürfen wieder begrüßen Gisela Linge, VP Global Logistics bei Autoliv, die ihr vielleicht schon kennt, die hier schon mal Gast bei uns war, die schon mal im Panel saß und wir freuen uns, dass Gisela heute wieder dabei ist. Hallo Gisela, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank, dass ihr mich heute dazugenommen habt. Freue mich schon. Spannendes
Sehr
Thema.
Gerne. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, sehr gut. Sehr entspannt.
Sehr entspannt. Okay, das höre ich gerne. Dann müssen wir gleich rübergehen zu Knut, denn der ist ja Skilaufen gewesen. Ich hoffe, er ist heil wiedergekommen. Soweit siehst du eigentlich noch ganz gesund aus. Knut Alike von McKinsey, schön, dass du dabei bist. Wie war der Skiurlaub?
Ja, hallo zusammen. Hallo Friends, hallo Gisela, schön, dass du dabei bist. Der Skiurlaub war gut. Ich bin ja kein Skifahrer. Das heißt, die Familie hat gesagt, Skifahren war gut. Ich bin der Hundeausführer der Familie. Und das war auch gut. Sehr schönes Wetter, sehr guter Schnee. Alles gut.
Top. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Erik Wirsig von DB Schenker auch wieder dabei. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist. Gut reingekommen.
Hallo zusammen und gesundes neues Jahr natürlich auch von mir. Schön, wieder hier zu sein. Und ich bin ruhiger reingekommen als gedacht. Wir waren auf der Insel Föhr. Dort sollte eigentlich richtig schön draußen Party sein und viel Musik und Stände und alles drum und dran. Aber dann gab es Windstärke 11, 12. Dann wurde mal spontan alles abgesagt. Und somit hatten wir einen sehr ruhigen Silvesterabend.
Stimmt, da war doch was in den Nachrichten. Da war doch irgendwelche... Da warst du, ausgerechnet da warst du. Und hast einen ruhigen Abend gehabt.
Wenn was los ist, bin ich mit dabei.
Alles klar, alles klar. Und Frank Vorrat ist auch wieder mit dabei. Hallo Frank.
Hallo Boris, hallo Friends, hallo Gisela.
Auch ein windiges Silvester gehabt oder wie war es bei dir?
Du, das war eigentlich ziemlich entspannt. Wir waren zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, muss ich dazu sagen, bei uns in Hamburg gewesen. Mhm. Sonst sind wir ja so eher im Süden von Afrika zu Hause, weil meine Frau kommt ja daher und ich habe da ja jahrelang gelebt. Aber diesmal waren wir in Hamburg. Mhm. Ganz spannend. Wir haben auch mal so richtig mitgekriegt, wie viel geböllert wird eigentlich. Das war natürlich nicht so schön, weil man hat da wirklich schon von morgens bis abends, bis nachts um 2, 3 bei uns in Hamburg geböllert. Also das, was du versäumt hast, Erik, da hat man bei uns gemacht. Ja. Bei uns gab es natürlich auch einige Windstärken, natürlich nicht 11. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen gefährlich gewesen. Aber ansonsten ziemlich entspanntes Silvester.
Sehr schön. Solange bei dir keine Kugelbomben in der Nachbarschaft explodiert sind, ist ja alles gut. Mann, Mann, Mann.
Nee, sehr schön. Gott sei Dank
aber
nicht.
Hamburger heiße Pflaster, weiß ich wohl. Da Silvester ist da einiges los. Das weiß ich wohl.
Ja, das stimmt.
Naja, okay, dann lass uns mal einsteigen in unsere erste Prognose, unseren ersten Gastbeitrag, den ich jetzt kurz einspiele. Das sind so kleine Soundbites, 2 Minuten. Ich habe die Leute gebeten, sich kurz zu fassen. Irgendwie kurz, prägnant, eine Entwicklung, ein Trend, eine Prognose fürs Jahr 2025 zu beschreiben. Und der erste Gast, der dabei ist, Dr. Jan Schneider. Kommt aus dem Handelsbereich, war viele Jahre bei Tchibo, ist inzwischen Supply Chain Director bei SHK. Ist ein Großhandel für Sanitärprodukte. Ich glaube, der eine oder andere wird Jan wahrscheinlich kennen. Sehr, sehr präsent, auch auf LinkedIn und auf vielen Veranstaltungen schon gewesen. Und hier kommt Jan Schneider mit seiner Prognose.
Ich glaube ganz konkret, dass es in 2025 sehr viele Verschiebungen im nationalen und im globalen Firmenuniversum geben wird. Ganz konkret meine ich, dass wir noch leider viel mehr Insolvenzen in Deutschland sehen werden, dass wir auf der anderen Seite aber auch zunehmend M&A-Aktivitäten sehen werden, national, europäisch, global, dass wir einige wenige Rising Stars haben, zum Beispiel in der KI- und der Robotik-Szene und dass sich große Player, Plattformen, Händler auch zusammenschließen, um Skalen- und Synergieeffekte zu heben. Was das auch bedeutet, dass traditionelle und bekannte Marken verschwinden werden. Warum glaube ich das? Der Druck, Kosten einzusparen, der Druck, Volumen zu bündeln, der Druck, auch regulatorische Anforderungen umzusetzen, der Druck, auf ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitsanforderungen einzugehen, der lässt sich gemeinsam zu einer Größe besser bewältigen. Ich glaube auch, dass Private Equity dort eine stärkere Rolle mit mehr Gesicht spielen wird und es wird sich durch alle Branchen ziehen. Egal ob im IT-Bereich, im Health-Pharma-Bereich, im klassischen Kontraktlogistik, Speditionsbereich, im Robotikbereich für Händler. Und es gibt da schon etliche Beispiele, wenn ich mal hier auf dem Deutschmarkt auch bekannten Namen verweisen darf, wie DSV, Kaufschenker. Da sind auch andere große Kontraktlogistiker wie Geiss und LIT sehr aktiv. Bosch kauft Johnson Controls, Zalando kauft voraussichtlich About You. In XXX Lutz kauft die Porter Möbelgruppe und ich glaube, das wird sich deutlich fortsetzen. Das ist mein Megatrend für 2025.
Ja, das war die Prognose von Jan Schneider. Wer möchte darauf reagieren? Frank sitzt in den Startlöchern. Frank, teilst du die Meinung von Jan?
Ja, teile ich schon. Als allererstes möchte ich natürlich so ein bisschen was dazu sagen, auch zu der einen Aussage, Bosch kauft Johnson Controls, das ist nicht hundertprozentig richtig. Das ist natürlich ein Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe. Bosch kauft einen Teil der Johnson Controls Hitachi Gruppe vom Joint Venture. Das ist das Erste, das muss man einfach sagen, auch für die Zuhörer hier in unserem Podcast. Und da teile ich natürlich schon seine Meinung, dass natürlich viele Unternehmen unter Druck geraten, gerade hier im europäischen Raum oder in Deutschland aus Gründen, die haben wir, glaube ich, sehr, sehr in der Breite diskutiert, auch im letzten Jahr. Ich meine, Lohnkosten, Energiekosten, das wissen wir alles. Ne? Aus meiner Sichtweise ist natürlich auch mit den M&A-Aktivitäten die Frage des Kapitalzuflusses. Fließt das Kapital in Zukunft mehr in den europäischen Raum oder mehr in den amerikanischen Raum? Gerade in dem Bereich künstliche Intelligenz, Technologie und so weiter, glaube ich eher, dass es in den Bereich der USA fließen wird. Da geht es ja am meisten auch schon hin. In anderen Bereichen Zukäufe haben wir gesehen, ja, die finden statt. Konsolidierungen haben auch immer stattgefunden. Und sicherlich Private Equity wird sehr aktiv werden. Also ich sehe das auch so, was der Jan gesagt hat. Aber es ist natürlich auch noch eine große Frage, wie ich gesagt habe, auch des Kapitalzuflusses. Aber sicherlich haben da andere auch eine Meinung zu.
Erik, gerne deine Meinung dazu.
Also es ist halt mehr als nur ein Trend, den er jetzt ja aufgelegt hat, der Jan. Thema Konsolidierung, also im Logistikbereich hat er ja das beste Beispiel gesagt, da bin ich ja selbst von betroffen, also DSV Schenker, das ist natürlich eine Riesenkonsolidierung. Hier entsteht ja mit der größte Logistiker der Welt. Da werden ja knapp jetzt 140.000, 150.000 Mitarbeiter werden das ja in Summe werden. Das wird auch die nächsten Jahre nicht aufhören. Auch das Thema, dass viele andere Logistiker gerade auch im Einkaufstour sind. Also auch Geiss wird weiter zukaufen. Andere Logistiker sind genauso in den Startlöchern, präparieren sich. Und viele Logistiker auch Übernahmekandidaten werden, gerade weil sie straucheln, weil sie viele Sachen nicht mehr erfüllen können, weil praktisch eine Globalisierung bei vielen Sachen einfach notwendig ist. Und wenn du das als kleiner Mittelständler nicht mehr schaffst, wirst du halt schnell auch ein Kandidat, der interessant ist für andere. Und das sehen wir schon sehr, sehr stark. Und auch, dass die kleinen einprozentigen Marktanteile, die die Logistiker heute besitzen, glaube ich auch, dass sich das in den nächsten Jahren und halt auch beginnend jetzt dieses Jahr schon massivst verändern und aufräumen wird. Und das genauso bis hin zu unserem Kundenklientel. Und das, was der Jan Schneider da auch so schön sagte, viele gute Brands werden verschwinden, sehe ich leider auch so. Also da werden ein paar Traditionsfirmen, die vielleicht 50, teilweise 100 Jahre am Markt sind, morgen vielleicht nicht mehr da sein. Aber genauso auch viele junge, also nach wie vor das Thema Startups und Startup-Konsolidierung, auch hier wird es, glaube ich, persönlich sehr weitergehen und auch hier wird sich massiv die Spreu vom Weizen trennen, weil bis hin zu Investgeldern anders sind. Deswegen, da werden wir viele Namen, die wir vielleicht in den letzten Jahren noch kannten, die werden morgen schon nicht mehr da sein.
Ich würde dem vielleicht noch anfügen, dass ich auch glaube, dass eine ganze Reihe an Generationswechsel stattfinden.
Ja, also großer Punkt.
Logistiker, Traditionslogistiker, die Nachfolgeregelung suchen, die irgendwie eine bestimmte Größe nicht erreicht haben. Da gibt es viele, viele Beispiele, die jetzt auf der Suche sind, das Geschäft sozusagen in die richtigen Hände zu geben. Und da ist in der Tat oftmals das Motto, größer ist besser, dann tatsächlich richtig angebracht und schwierig für einige, da gute Nachfolger zu finden in der Familie oder wo auch immer und sind dann vielleicht dazu geneigt, das tatsächlich zu verkaufen. Gibt es auch viele Beispiele. Gisela?
Ja, da würde ich auch gleich anknüpfen, Boris, weil ich glaube, ein Punkt ist, nicht nur in der Logistik, für viele Familienunternehmen wird vielleicht auch die Finanzierung knapp. Also ich bin ja aus der Automobilbranche, da sieht man ja auch mehr und mehr Beispiele, die einfach, wenn sie ein Stiftungsunternehmen oder ein Familienunternehmen sind, jetzt in Probleme kommen, weil halt in guten Zeiten ist das super, du musst nicht viel sozusagen, kannst viel investieren, musst nicht viel ausschütten, aber jetzt bleibt ja eigentlich nur der Kreditmarkt, um dich zu finanzieren. Und das kann natürlich auch gerade, dass so ein paar von unserem wunderbaren Hidden Step jetzt hier ja zum Target werden für ausländische Investoren. Zu dem Thema, was Frank gesagt hat, ich glaube, was jetzt das Kapital angeht, ich meine, wir haben aktuell eine günstige Zins, Phase. Also das Kapital ist eigentlich im Vergleich auch zu den letzten Jahren immer günstiger geworden. Jetzt ist halt die Frage, bleibt das so, was immer jetzt Trump macht? Führt das zur Inflation? Muss die Fed eingreifen? Also da sind dann noch sehr viele Unwägbarkeiten. Deswegen grundsätzlich würde ich sagen, ja, eigentlich müsste viel los sein, aber wie sich dann jetzt wirklich die Wirtschaft entwickelt, je nachdem, was an einem der größten Märkte passiert, wie sich das auf Aktienmärkte, auf die Zinsen auswirkt, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Und wohin das fließt, ich glaube, das hast du ja auch angesprochen, Frank, also nicht nur, ich glaube, nicht nur in KI, sondern auch im produzierenden Gewerbe wird natürlich Amerika, ist halt interessant, da gab es ja sozusagen den Inflation Act mit sehr, sehr vielen Subventionen. Trump hat sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben, dafür zu sorgen, dass Manufacturing nach USA kommt. Das ist dann halt auch halt die Frage, ob es sogar dann eher nicht sogar deutsche Unternehmen sind, die nach USA zum Beispiel investieren müssen und eher dort zukaufen. Also es glaube ich, es wird glaube ich auch viel passieren, also da stimme ich den Jan zu, aber es ist bestimmt spannend zu sehen, wo und wie.
Ja, und einer, der auch dem Jan zustimmt, ist Christian Belo. Das ist der nächste Beitrag, den ich gerne vorspielen möchte. Christian ist Head of Logistics und Supply Chain bei Pick und Kloppenburg und schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie Jan, mit ein bisschen anderen Twist daran. Aber hört euch mal an, was Christian zu dem Thema Prognose für 2025 zu sagen hat.
Ja, hallo Boris, und erstmal vielen Dank, dass ich hier an der Stelle auch meine Gedanken einmal teilen darf. Ich glaube, dass wir in der deutschen Wirtschaft 2025 zunehmend mit dem Einfluss ausländischer Unternehmen, ausländischer Staaten zu tun haben werden, in Form von gegebenenfalls auch stärkerer Übernahmeaktivitäten aus dem Ausland. Warum glaube ich das? Die deutsche Wirtschaft schwächelt vor sich hin. Wir hören es Land auf Land ab, dass die wirtschaftliche Lage schwierig ist, dass viele Unternehmen dort schwächeln und die grundsätzliche wirtschaftliche Kraft zurückgeht Deutschland. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass wir in 2025 deutlich mehr mit Cyberangriffen aus dem Ausland zu tun haben werden. Und das mündet in meinen Augen darin, dass eben schwache Unternehmen, eine schwächende Wirtschaft eher ein Risiko ist, als Übernahmekandidat zu wirken und somit der ausländische Einfluss in die deutsche Wirtschaft deutlich stärker ausfallen könnte als bisher.
Das fand ich einen interessanten Beitrag, weil er diese beiden Themen so ein bisschen vermischt. Ne? Diese schwächelnde Industrie, schwächelnde Wirtschaft und Einflussnahme von außen. Gleichzeitig das Thema Cybersecurity, was er so ein bisschen im selben Kontext sieht. Interessant. Cybersecurity, wissen wir auch seit langem, ist ein interessantes Thema. Wollen wenige Leute darüber sprechen, interessanterweise. Also selbst wenn man mal einen Experten in Podcast haben möchte oder wenn man Gäste hat zu dem Thema, die Hörerschaft ist gar nicht so groß. Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen oder viele Leute innerhalb von Unternehmen, gerade Logistiker, Supply Chainer, sagen, weil das ist nicht mein Problem. Es ist zwar ein Riesenproblem, aber das muss ich mir nicht unbedingt anhören. Habe ich nicht unbedingt auf dem Tisch. Eure Meinung dazu? Einflussnahme von außen, weil die deutsche Industrie schwächelt, beziehungsweise deutsche Wirtschaft schwächelt und obendrein sind wir noch ein saftiges Angriffsziel für Cyberattacken aus dem Ausland. Knut, vielleicht dein Blick darauf.
Ja, ist eine interessante Kombination in der Tat, wie du sagst. Ne? Also es klingt so ein bisschen wie, wir sind vulnerabel, wir sind angreifbar, ne? Und damit sind wir umso mehr ein Ziel für Übernahmen. Ja. Ich würde die Themen ganz gerne trennen. Ja? Also ich glaube, Cybersecurity ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es wird in der Tat nicht drüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Unternehmen, die gehackt wurden, dass es gar nicht öffentlich wird. Ja? Das mag auch gute Gründe haben, dass man das dann nicht gleich irgendwie jedem erzählt, dass man gehackt wurde. Aber ich glaube, dass da sehr viel mehr abläuft. Und was man auch so dann über nicht so ganz wohlgesinnte Staaten in diesen Tagen so liest, die nicht nur Desinformationskampagnen betreiben, sondern dann eben auch wirklich anfangen, Firmen zu hacken, das wird, glaube ich, auf jeden Fall noch zunehmen. Ja? Und man muss jetzt nicht gleich nach Nordkorea gehen, die damit einen großen Revenue-Stream haben. Aber da passiert viel. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt sozusagen kausal dazu führt, dass Unternehmen geschwächt sind und deswegen übernommen werden. Also das sind sozusagen, deswegen würde ich die Themen ganz gerne.
Ja, vielleicht war das noch ein bisschen missverständlich formuliert. Ich glaube nicht, dass er darauf hinaus wollte, dass es so eng zusammenhängt. Vielleicht waren das ein bisschen so zwei Themen, die er gerne unterbringen wollte. Ich glaube,
das war eher so gemeint. Dass sozusagen die Übernahmekandidaten, das hatten wir auch bei dem letzten Beitrag schon gesehen, dass das mehr wird, glaube ich auch. Allerdings habe ich mal, während wir diskutiert haben, hier mal kurz geschaut, wie denn so die M&A und Übernahmeaktivität in den letzten Jahren war. Und interessant ist, dass die in den letzten 2 Jahren stark runtergegangen ist im Vergleich zu vorher. Das heißt also, vielleicht gehen wir einfach wieder auf das Niveau, wo wir vorher waren. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist, dass es einfach sehr viel IP in Deutschland gibt, Intellectual Property. Und da sind natürlich auch immer noch sehr viele Unternehmen daran interessiert. Ne? Die ganzen Hidden Champions, die jetzt, wie wir vorhin auch schon diskutiert haben, vielleicht eine schwierige Nachfolgeregelung haben und sich damit einfach sozusagen dann eben retten, dass sie ihren IP verkaufen. Ich glaube, das wird mehr und mehr passieren, obwohl es von der Politik ja auch nicht so gerne gesehen wird. Er versucht ja einen Riegel davor zu machen, seitdem da KUKA übernommen wurde von Midea. Aber ich glaube auch, dass das passieren wird. Man sollte aber auch nicht unterschätzen, dass deutsche Unternehmen, Gisela, du hattest das ja gesagt, auch sehr viel im Ausland investieren. Also sozusagen, es ist nicht nur Foreign Direct Investment in Deutschland Übernahmen, sondern auch in die andere Richtung. Das heißt also, werden mehr global vernetzte Unternehmen entstehen, was für uns als Logistiker und Supply Chainer ja wieder sehr spannend ist, weil die Komplexität steigt.
Ja, interessanterweise, ich habe vorhin eine Podcast-Aufnahme für den BVL-Podcast gemacht mit Wolfgang Lehmacher zum Thema, wie die Trump-Administration sich auf die globalen Lieferketten auswirken wird. Und der hat interessanterweise und sehr richtigerweise bemerkt, den Logistikern kann es im Prinzip egal sein, Transporte fallen immer an. Das ist ganz anders für Supply Chains und global produzierendes Gewerbe und Industrie und Handel. Aber die Logistiker selber, wenn sie clever sind, können sie sogar noch von solchen Chaos-Tagen Profit schlagen. Erik, dein Kommentar dazu.
Ja, ich teile genau diese Ansicht. Also genau, wenn umso komplexer die Märkte werden, umso mehr freut sich der Logistiker, weil natürlich irgendjemand das Ganze steuern und organisieren muss. Das ist natürlich auch so zwei Herzen meiner Brust. Das eine Herz natürlich als Deutscher. Natürlich viele Firmen, die hier deutschen Brand haben, sind dann irgendwo im Ausland dann irgendwo mit angesiedelt oder werden entsprechend aufgekauft. Das sieht man auch in vielen Hightech-Branchen. Solarindustrie ist viel ins Ausland gegangen. Jetzt haben wir auch so viele junge Themen wie Flugtaxis, mit Lilium Volocopter, wo auch beginnt man jetzt wieder zu straucheln. Wird das jetzt überleben in Deutschland oder nicht? Kommen jetzt eher ausländische Investoren? Wie verhält man sich da? Aber das Thema ausländische Staaten-Einfluss hat natürlich diese ganze Geopolitik natürlich ein Riesenthema auch für uns. Die Wahlen, die überall stattfinden, und Trump wird Auswirkungen haben. Das ist mal sicher. Man, der hat, gibt ja mittlerweile Interviews schon, bevor er überhaupt an der Macht ist, und sagt seinen Plan. Also da wird schon vieles in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zukommen. Aber auch, ich würde auch, was Knut gerade sagt, ich würde auch das Thema Cybersecurity und das Thema ein bisschen trennen. Cybersecurity, ja, als Supply Chain Logistikverantwortliche, wird oft nicht groß aufs Tableau gelegt, ist trotzdem super, super wichtig. Die Technologien machen es immer einfacher. Die KI wird immer einfacher, um praktisch auch Cyberangriffe zu fahren. Jetzt ist gerade auch Claudia Plattner, die ja die Chefin des BSIs ist, entsprechend dazu zu den einflussreichsten Frauen Deutschlands mitgewählt worden von einem Verein. Also es gibt wirklich, man versucht da auch ein Augenmerk drauf zu legen. Und ich glaube auch die Logistik-Supply-Chain-Branche muss sich da massivst auf heftige Sachen in den nächsten Jahren vorbereiten. Und wir haben das erlebt, als damals WannaCry und die ganzen großen Angriffe waren, wenn so eine Supply Chain Logistikfirma mal lahmgelegt ist, dann liegen teilweise Staaten lahm, weil natürlich wir dann auch systemrelevant sind. Und deswegen muss man sich da schon auch gewappnen. Aber ich gebe Knut recht, da spricht niemand so richtig gerne drüber, weil das natürlich immer dann so eine Offenbarungseid ist, wenn dann was passiert ist. Ja. Aber es gehört nun mal dazu. Also Firmen, die nicht mehr cyber secure sind, werden morgen nicht mehr da sein können. Und aufgrund der ganzen geopolitischen Verschiebungen hast du auch immer mehr Staaten, die sich gegeneinander da ausspielen oder angreifen oder hacken. Und deswegen muss man natürlich da als Logistiker, weil wir immer wie die Spinne im Netz sitzen, überall mit Einflussfaktoren haben, ist egal, was da irgendwo auf der Welt passiert, kann bei uns in jemandem im Netz drin sein und musst du natürlich dann aufpassen. Deswegen super relevantes Thema.
Okay, perfekt. Dann zum Themawechsel. Jetzt haben wir Michele Hinze. Michele Hinze ist Head of Global Logistics bei TESA in Hamburg und hat folgende Prognose für Logistik und Supply Chain in 2025 für uns gemacht.
Ja, zunächst mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung zum Jahresstart. Da freue ich mich sehr drüber. Also im Grunde denke ich, dass die Metathemen für uns in der Branche Supply Chain Logistik sich nicht gravierend verändern werden. Sprich Digitalisierung insbesondere, das, was wir letztes Jahr auch schon gesehen haben, die zunehmende Nutzung von KI, insbesondere Gen AI, also generative KI, das wird sich aus meiner Sicht dieses Jahr weiter intensivieren. So, das ist das eine Metathema, Digitalisierung. Das zweite, da sehe ich die Nachhaltigkeit, also über verschärfte regulatorische Anforderungen, neue Gesetze, ESG-Anforderungen, Taxonomie-Anforderungen, Kreislaufwirtschaft, das sind alles Themen, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen, über die verschiedenen Anforderungen, die sich uns da bieten. Aber da wird es eine Verschärfung geben. Und insofern würde ich die beiden als Metathemen nach wie vor im Fokus behalten. So, und jetzt kann man sich über die Intensität in beiden Bereichen unterhalten. Nachhaltigkeit hatte ich eben schon angesprochen. Also da werden die Unternehmen zunehmend gefordert, nicht nur vom Endverbraucher, sondern eben auch mehr und mehr regulatorisch. Und da müssen wir uns drauf einstellen. So. Und in der Digitalisierung, da nehme ich jetzt schon wahr, dass sich da eine gewisse Wende, na, Kehrtwende kann man nicht sagen, aber da wird sich doch einiges verändern. Ich bin privat ChatGPT-Nutzer unter anderem. Wir haben bei uns in der Firma haben wir ein eigenes GPT-Modell aufgesetzt. Das findet auch gute Nutzung innerhalb der Company. Und wir haben jetzt tatsächlich entschieden, großes Investment der Company flächendeckend Copilot auszurollen. Mit dem großen Vorteil, dass du natürlich dann alle Microsoft-Applikationen, die KI integriert hast. So, und das Commitment-Investment, das dahinter steht, hat natürlich auch Erwartungen. Und letztendlich liegt es jetzt an jedem Einzelnen, die tägliche Produktivität damit zu erhöhen. Im Wesentlichen ist das für mich ein Produktivitätsthema. Nur das Spannende wird sein, dass wir nicht mehr über transaktionale, repetitive Prozesse sprechen, die durch KI gegebenenfalls abgenommen werden kann, sondern wir werden mehr und mehr auch in Richtung taktische und strategische Entscheidungen, also Entscheidungsunterstützung hineinkommen. Und das ist das Spannende tatsächlich in der Supply Chain, mit in die taktischen, strategischen Überlegungen dann auch den KI-Assistenten mit zu integrieren. Ganz wichtig dabei, dass die Datenstruktur, also das Datenmodell, die Datenarchitektur entsprechend erlauben, dass das Large Language Model, also dass die Gen AI dann auch interagiert mit den Informationen aus den verschiedenen Quellsystemen, aus dem Datenmodell. Das ist eigentlich der Schlüssel und da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit, die Datenbasis erstmal glatt zu ziehen, sodass wir dann auch in diese höherwertigen KI-Anwendung oder Gen-AI-Anwendung taktischer, strategischer Natur dann vorstoßen können. Das wird spannend. Das ist jetzt kein, ja, wir lassen die Maschine mal Entscheidungen treffen. Das ist, ich glaube, das ist, bezeichnet man ein Stück weit als Augmentation, also unterstützend in der Entscheidungsfindung. Und das ist ein großer Trend, den ich sehe, mit verschiedenen Voraussetzungen, ja, die wir erstmal erfüllen müssen dahingehend. Genau, das ist in Zusammenfassung, wir bleiben bei Digitalisierung mit einer anderen Intensität. Wir bleiben nach wie vor sehr stark im Fokus auf der Nachhaltigkeit durch regulatorische Anforderungen, bei uns in der Company insbesondere, aber auch durch ein sehr starkes Commitment da, um Frontrunner zu sein und uns da ein Stück weit auch abzugrenzen vom Wettbewerb.
Sehr schön, hat uns wieder zwei Themen geliefert zur Diskussion. Lass uns mal mit dem Thema ESG und Nachhaltigkeit anfangen, weil da haben wir schon mal zum Teil so ein bisschen drüber gesprochen und so ein bisschen bemerkt, dass das Thema in diesem Jahr ja schon so ein klein bisschen weniger präsent war als in den Jahren davor, gefühlt zumindest, wenn du auf Konferenzen unterwegs bist oder Gesprächen folgst. Was aber nicht heißt, dass die Unternehmen hinter den Kulissen sozusagen genau diese Vorschriften haben und hinter den Kulissen tatsächlich hart dran arbeiten, in Footprint zu senken und diverse ESG-Maßnahmen da zu ergreifen. Aber ist es nicht auch denkbar, vielleicht Diskussion jetzt für uns hier, dass auch gerade vor dem Hintergrund, was gerade in den USA passiert, wo definitiv viele ESG, viele Nachhaltigkeitsthemen einfach bewusst zurückgedrängt werden und da bewusst gerade so eine Art Backlash stattfindet, ob das nicht auch vielleicht übergreift und in anderen Bereichen der Welt Fuß fasst, sodass das Thema nicht mehr so präsent ist in diesem Jahr, in 2025? Ist das denkbar? Ist das eine Gefahr? Wie steht ihr dazu? Was ist euer Eindruck dort?
Also da teile ich so ein bisschen, was du da eben gesagt hattest schon. Ist natürlich auch immer die Frage des Fokus. Natürlich regulatorisch ist natürlich gerade hier im europäischen Raum müssen wir ganz stark darauf achten, beziehungsweise Maßnahmen umsetzen in den Unternehmen. Heißt aber nicht, dass da der Hauptfokus sitzen wird. Ja? Hauptfokus meiner Meinung nach ist Wettbewerbsfähigkeit, der Kostendruck ist da, eventuell Verlagerung der Produktion in andere Länder, beziehungsweise Investitionen in den USA. Ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl, dass gerade so in den letzten 6 bis 8 Monaten so gerade die Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Es wird viel weniger drüber gesprochen. Man sieht das auch auf Konferenzen, viel weniger gesprochen. Andere Themen rücken viel mehr in den Vordergrund. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt nur eine Frage ist, dass wir im Moment vielleicht andere Themen haben, wo wir uns fokussieren als Firmen, oder ob es eventuell auch so ein bisschen in die andere Richtung gehen würde. Natürlich haben wir auch zu beachten, dass gesetzliche Vorgaben der EU einfach da sind und die können wir nicht umgehen.
Richtig. Erik?
vielleicht auch in die gleiche Kerbe zu schlagen. Also wir erleben auch mittlerweile, dass ziemlich viele Unternehmen so eine 180-Grad-Drehung machen, weil sie merken, das kostet halt richtig Geld, das ist richtig Aufwand, das ist richtig intensiv. Ich glaube gleichzeitig aber auch, das ist nicht morgen weg. Also Sustainability, Nachhaltigkeit, ESG, das ist ein Dauerbrenner auch für die nächsten Jahre. Aber ich gebe euch auch recht, dass das in der Prioritätenliste weiter nach hinten gerutscht ist. Ich glaube, das kommt auch wieder hoch. Man sieht es ja oft, jetzt die Norweger haben zum ersten Mal jetzt mehr Elektroautos verkauft letztes Jahr als normale Verbrennermotoren. Auch die anderen Industrien, OEMs, LKW-Bereich liefern zunehmend mehr Fahrzeuge, immer noch wenig, aber es beginnt sozusagen mehr zu werden. BYD scheint dieses Jahr vielleicht größer dann zu werden als Tesla von dem Verkauf von Elektrofahrzeugen. Also hast du sehr viel, was natürlich am Weltmarkt auch passiert. Aber das, was da auch jetzt, oder was du auch gesagt hast, Boris, ich glaube, die Verschiebung, gerade wenn wir da aus Amerika gucken, wenn da praktisch andere Prioritäten gesetzt werden, das hat auf die Gesamtwelt natürlich eine Implikation, weil Amerika ist natürlich auch ein großer Absatzmarkt, ist ein großer Frontrunner. Wenn die Energie anders produzieren können als wir in Europa, wird das eine Auswirkung haben. Und somit wird natürlich auch Nachhaltigkeit immer auch dem Kostenpunkt gegenüberstehen müssen. Ich glaube nichtsdestotrotz, es ist ein wichtiges Thema und wir dürfen das nicht einfach mal so wegwischen. Aber wir müssen ganz klar schauen, wo, wie viel. Und da hilft es eigentlich nur, dass sich die Branchen auch zusammenformieren, weil einer alleine geht da halt gar nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es ein wichtiges Thema für dieses Jahr nach wie vor.
Ja, Gisela?
Ja, ich glaube auch, das ist ein wichtiges Thema. Es ist nicht schlimm, euch beiden war. Es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber die Regulatorik halt nicht. Also ich glaube, ich sehe es bei uns auch im eigenen Unternehmen, da läuft halt ganz, ganz viel. Das ist dann leider aktuell, finde ich, sehr stark noch mehr auf Reporting. Also weil ja auch viel der Regulatorik gar nicht darauf hingeht, dass ich jetzt wirklich CO2 einspare, sondern halt, dass ich erstmal darüber berichte und Klarheit finde. Und da sehe ich auch nicht, dass die EU jetzt auf einmal einen Schwenk macht, egal was immer in den USA oder so passiert. Das ist, glaube ich, da auch sehr stark dieser Green Deal immer noch im Kopf verankert. Also ich glaube, da sollten sich auch jetzt Unternehmen nichts vormachen. Ich sehe da auch eher die Gefahr, dass es aufgrund all dieser Gründe, die ihr heute und auch in vielen anderen Podcasts besprochen habt, nach hinten drückt. Aber und vor allem mit dieser Illusion, na ja, viele Ziele sind ja auch 2030, 2040, 2045. Das ist ja noch lang hin. Aber wie wir ja alle wissen, wenn du da wirklich was schaffen willst, musst du jetzt handeln, jetzt investieren. Und das ist natürlich schwierig. Aber vielleicht ein positiver Dreh, also was ich selber sehe durch die ganze Regulatorik, das zwingt uns halt zum Beispiel an dem Thema Daten besser zu arbeiten. Also ich nutze zum Teil EU-Regulatorik, um zu sagen, hey, ich brauche da jetzt Unterstützung. Wir müssen halt in Datenqualität, Data Scientist etc. investieren, damit ich diese Regulatorik zum Beispiel, wenn es jetzt die EU-Verpackungsverordnung und was weiß ich, es da alles gibt, zu erfüllen und das dann wiederum als Basis nehmen kann für nachher, also das zweite Thema, was ja auch angesprochen wurde von Michael, für die Digitalisierung. Ja, also das ist ein Move, den wir gerade machen oder den ich gemacht habe in meinem Team, sozusagen mit Sustainability zu begründen, warum ich jetzt Data Manager brauche, die ich natürlich aber auch deren Arbeit sehr gut nutzen werde für andere Themen, um dann halt später KI oder Machine Learning besser einsetzen zu können. Und vielleicht hilft so ein bisschen Fantasie, das auch ins Gute zu sehen und nicht nur immer über die Regulatorik zu meckern, sondern hey, was, wenn ich es schon machen muss, wie kann ich es gut nutzen?
Ja, guter Übergang zum Thema Digitalisierung, aber ein letzter Kommentar noch dazu. Inzwischen haben wir auch den Punkt erreicht. Wir haben gerade davon gesprochen, dass Unternehmen gerade dabei sind, Kosten zu senken und Effizienzgewinne zu schaffen und irgendwie besser zu wirtschaften. Und inzwischen merkt man aber auch, was es kostet. CO2-Preis ist gerade hochgegangen. Also wenn man nicht nachhaltig ist, was es dann kosten kann. Das haben wir selber gerade an der Tankstelle gemerkt. Am Anfang des Jahres ist der CO2-Preis hochgegangen, gleich sind die Benzinpreise hochgegangen. Und ähnlich wird das auch in der Wirtschaft der Fall sein, wo sich es langsam bemerkbar macht, dass wenn man mehr CO2 ausstößt, das tatsächlich sehr, sehr teuer werden kann. Ich glaube, da kann die Automobilbranche auch ein Lied von singen, was passiert, wenn der Flottenmix nicht richtig passt.
Aber vielleicht, Boris, bevor wir weitergehen zum Digitalisierungsthema, ich spiele jetzt hier mal den Pessimisten und dann werde ich auch danach
ein bisschen Optimist. Gerne.
Also was ich in den letzten Tagen für Nachrichten gesehen habe, muss ich sagen, das stimmt mich doch ziemlich traurig. In USA werden Diversity-Initiativen gestoppt. In USA sind die Banken, die großen Banken aus dieser Klimainitiative, haben sie jetzt alle zurückgezogen. Das heißt also, das Thema ist eigentlich unwichtig geworden. Das ist genau das, was wir jetzt sozusagen schon immer sehen, dass die Leute halt anfangen, darüber zu reden, super, klasse, müssen wir machen. Und wenn es dann aber um die Umsetzung geht, oh, schwierig, schwierig. Und wenn jetzt dann der Regierungswechsel kommt, wird das alles vom Tisch gefegt. Das war der Pessimist. Der Optimist ist, dass wenn man sich die Entwicklung der erneuerbaren Energien anguckt in den USA, obwohl ja irgendwie dieses Motto Drill Baby Drill heißt, die trotzdem weiter ausgebaut werden ohne Ende. Ja, das heißt also, das ist der positive Twist. Und dann das, was auch ihr gesagt habt, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir sind ja alle überzeugt, dass Nachhaltigkeit Sinn macht. Wenn man jetzt den Aufwand dann auch dafür treibt und wenn man es jetzt hinkriegt und nicht die Kosten scheut, dann haben wir natürlich dann auch wieder einen Wettbewerbsvorteil. Weil die Regierung in den USA wird sich ja wieder ändern und dann wird ja irgendwie wieder jemand da hinkommen, der versteht, dass es ewig Global Warming gibt. Und dann haben wir natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Und das, glaube ich, das, wie ich jetzt dann mal positiv enden würde.
Ja, dann lass uns überschwenken zum Thema Digitalisierung. Das war ja ein Punkt, den Michael auch angebracht hatte. Und da wurde ich so sehr erinnert, Knut, an deinen Ausdruck KI als Teammitglied. Ne? Das klang sehr danach, was du schon mal als KI als Teammitglied beschrieben hast. Übrigens, nur zur Information, Michael war übrigens auch Teil der Diskussionsrunde, die wir in Hamburg gehabt haben, mit Kai Hobeck. Das heißt, er ist infiziert sozusagen und er ist eingenordet auf das Thema.
Vielleicht ein kurzer Kommentar. Also ich habe auch genau den gleichen Eindruck gehabt. Ne? Das ist also, es geht wirklich in die Richtung, dass wir jetzt sagen, hey, wir setzen es ein, wir setzen es als Teammitglied ein. Was ich bei seinem Kommentar auch super fand, ist, dass er gesagt hat, ja, sie werden alle ermutigt, ein Large Language Model mal zu nutzen. Weil das war ja, ihr erinnert euch, wir waren ja zusammen in Berlin auf der Konferenz, da wurde ja auch diskutiert, ich glaube, Frank, du warst in einem Panel, wo die Moderatorin dann auch irgendwann gesagt hat, naja, aber bei uns, in unserem Unternehmen, da darf man kein ChatGPT nutzen. Na klar, ist ja gesperrt, ne? Und das führt natürlich dazu, dass du überhaupt keine Möglichkeit hast, überhaupt Erfahrungen zu sammeln. Und das finde ich super, dass sie das machen. Und in der Tat, ihr kennt meine Meinung, ich glaube, das ist die größte Änderung, wie wir Supply Chains betreiben und Logistiksysteme betreiben, sein wird in den nächsten Jahren. Und das ist super zu hören, dass er auf dem Weg dahin ist und auch davon überzeugt ist und es dann auch dann vorantreibt.
Okay, Erik, noch ein Kommentar dazu, bevor wir den nächsten Beitrag einspielen, der auch mit KI zu tun hat, generative KI und anderer KI im Pharmabereich. Aber Erik, letzter Kommentar, bevor wir... Ja,
die einzige Aussage, die er gebracht hat, die war ganz am Anfang, wo er gesagt hat, Digitalisierung, Automatisierung, das wird alles ähnlich bleiben. Ich sage, nein, absolut nicht. Also gerade wenn er das jetzt einführt, gerade wenn die das jetzt tun, wenn die merken, das wird nicht gleich bleiben, wie es vorher war. Also da werden die ganz viel Änderungen in der Belegschaft auch haben, wenn die plötzlich mit solchen Tools dann in Berührung kommen. Und gerade was er am Ende dann auch sagte, dass das Ganze mehr so für taktische, strategische Entwicklung auch genutzt werden kann, das hat einen riesen Impact auf Firmen. Ich glaube persönlich auch, Firmen, die sich jetzt nicht mit der AI befassen, die haben echt ein Zukunftsthema, weil sich daran so viel optimieren und nutzen lässt. Und genau das als Teamplayer AI zu nutzen, also ich bin nach wie vor ein Fan von diesem Ausspruch von dir, Knut, das passt nach wie vor und wird da Tesa auch sehr schnell merken, dass das genau das Richtige ist.
Nur um es klarzustellen, ich glaube, Michele wollte sagen, dass die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung nach wie vor präsent sind. Frage ist die Intensität. Ne? Er wollte damit nicht sagen, dass es gleich bleibt. Er hat ja auch darauf hingewiesen, dass
gut, dann passt das.
Nochmal wirklich auf das Thema Digitalisierung bei Unternehmen einzahlt, um das nochmal klarzustellen. Aber unser nächster Beitrag behandelt, wie ich bereits erwähnt habe, auch das Thema KI und zwar von Alfio Randazzo. Er ist der Head of Logistics bei Sanofi, dem Pharmaunternehmen aus Köln. Hier kommt Alfio.
Ja, meine Prognose für 2025 sieht so aus, dass es auf jeden Fall weitere Schritte bei der Entwicklung der KI geben wird. Die Aussagen aus der letzten Podcast-Folge teile ich auch größtenteils, aber bei einer Aussage, da sehe ich die KI schon 2025 viel weiter. Ja, viel, aber auf jeden Fall einen Schritt weiter. Sie wird auf jeden Fall in der Lage sein, Anwender und Nutzer bei der Bestellung der optimalen Menge, Preis und vor allem die rechtzeitige Anlieferung beraten zu können. Das war aus der letzten Podcast-Folge nicht so ganz klar. Sie wird auch in diesem Bereich auf 25 viel weiter sein als nur ein Chatbot oder uns sehr, sehr nah an diesen Beispielen an des unterstützenden Agenten. Das war ja sehr nice, das Beispiel. Und auch tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis in einem Pharmabereich wird dieses Jahr sein, dass die Intelligenz in der Lage sein wird, klinische Studien mit Patienten zu verbinden und dabei schon im Hintergrund eine Supply Chain auszulösen, beziehungsweise die Planung einer Supply Chain, die dann gegebenenfalls in Serie gehen kann. Also das ist gar nicht mal so weit weg, was war aus der Podcast-Folge nicht so klar. Da waren ja auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Und sie wird auf jeden Fall in der Lage sein, Planer zu helfen, den richtigen Komponenten zu finden, zur richtigen Zeit und vor allen Dingen zum richtigen Preis. Das ist nämlich das, was in der letzten Folge so, wo man gespaltener Meinung war. Sie wird aber immer noch nicht die letzte Instanz sein, das wird immer noch der Mensch sein. Also da teile ich die Meinung aus der letzten Folge, weil es gibt noch so viele Unruhen aktuell, politische Unruhen. Und die Erstellung und die Entwicklung kostet zwar für so eine KI, aber die Unruhen sind Benzin für so eine Entwicklung. Weil die Unternehmen einfach sagen, okay, es ist so komplex, die Planung weltweit, dass wir investieren müssen. Und das wird auf jeden Fall ein Zünder sein. Und dann ist es am Schluss auch egal, ob es nur ein Agent ist oder ein Berater, die KI. Das wäre meine Prognose.
Ja, spannend. Ihr hört, Alfio ist eifriger Zuhörer des Filmdreh und Friends Podcasts, hat nach eigenen Aussagen alle unsere Folgen gehört, was natürlich super klasse ist.
Ja, Respekt.
An dieser Stelle schönen Gruß nach Köln. Gisela, dein erster Instinkt, deine erste Reaktion auf die Kommentare von Alfio.
Also ich habe auch natürlich auch eure Podcasts dazu gehört, weil das ist ein Thema, was mich persönlich ziemlich umtreibt, auch in meiner Rolle, weil wir halt viel im Bereich Digitalisierung unterwegs sind. Ich kann nur aber auch das sagen, was ihr schon oft genug sagt, also wir haben jetzt ungefähr ein Jahr, würde ich mal sagen, in die Datenqualität, Reinheit, Sammeln und so weiter investiert, um überhaupt etwas füttern zu können vernünftig. Sei es jetzt, ich nenne das klassische KI, also das Machine Learning, also nicht die Gen-AI-Themen, damit man damit vernünftig haben kann. Aber jetzt auch, wenn es geht um Gen-AI, da sehen wir das zum Beispiel, was wir dann austesten, auf unserem Planungssystem, auf dem System draufsetzen. Wie kann ich damit besser interagieren, statt dass ich jetzt immer Dashboards vorprogrammiere? Wie kann ich Fragen verschiedenster Stakeholder sozusagen damit besser beantworten, ja, wie kann ich What-If-Szenarios machen und wie kann ich vielleicht später mal, also das, daran sind wir noch nicht, auch so Bestandsallokation, ähnliches, also wirklich diese komplexere Entscheidung zu machen. Wann wir dann soweit sind, das kann ich selber noch nicht genau entscheiden. Ich glaube, das ist so ein viel Trial and Error. Was ich jetzt gelesen habe, ganz aktuell in der aktuellen Ausgabe des Harvard Business Review, ist eine Case Study von Microsoft, die ihre KI sozusagen, ihr GenAI LLM eingesetzt haben seit November 23 für sozusagen Beschaffung von Servern. Das ist jetzt als Automotive Supplier ein sehr einfacher Case, würde ich sagen. Aber da machen sie sozusagen, was sie da beschrieben haben, mal genau ein bisschen die Themen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Zum einen What-If-Szenarios, versuchen ihre SNOP-Planung damit anzupassen automatisch und was ich auch interessant war, Entscheidungen zu erklären. Also die haben scheinbar schon ein Supply Chain Planungssystem intakt und da gab es dann immer mal wieder Fragen, wie kam denn dieses System zu seiner Entscheidung? Und jetzt setzen sie eine Gen-AI ein, um sozusagen zu erklären dem Management oder dem Planer, wie überhaupt diese Entscheidung getroffen wird. Das fand ich sehr spannend, dass das einsetzt. Aber dann habe ich gedacht, naja, wie oft kriegst du denn diese Ad-Hoc-Anfragen? Ja, so erklär mir doch mal das oder das würde wann die passieren. Das ist, glaube ich, dann schon, ja, wie Knut sagt, dieses Teammitglied, das dann diese tollen Aufgaben dann halt nicht in Nachtsessions macht, sondern in 5 Minuten. Also zusammenfassend, ich teile die Begeisterung von Alfio, aber auch, wie ihr es immer wieder gesagt habt, Datenqualität ist das Erste und da muss man halt wirklich auch sich die Zeit nehmen und dann drin investieren. Und das ist halt das Langweilige, das Mühsame, das ist nicht so sexy wie in einem Chatbot, aber das ist halt wichtig und wir und auch das Thema mit Copilot, wir nutzen das auch bei uns sehr stark und ich sage auch meinem Team, ey, probiert damit aus, alles Mögliche. Ich habe gestern noch einen Slide generiert mit Copilot, da hatte ich einfach gefragt, was ist denn Supply Chain Disruptions 2024? Dann habe ich dann gleich gemerkt, was natürlich die Limits sind, weil bis 2024 ist das Ding nicht trainiert, das ist mir bewusst, aber ich wollte nur wissen, was macht es. Das hat er nicht gesagt, kann ich dir nicht beantworten, sondern hat in 10 Sekunden mir ein schönes Slide gebaut, tolle Bilder. Und wir haben halt Covid-23 gehabt letztes Jahr und deswegen viele Disruptions. Also das ist auch, was auch in diesem HBA-Artikel kam. Also wir müssen immer noch aufpassen, selbst wenn du es mit deinen eigenen Daten hast, was ist mit Halluzinieren und wie verifizierst du, was das war, was das ist. Ja? Aber generell teile ich den Enthusiasmus und da ist viel mal auszuprobieren.
Ja, Gisela, weißt du, was diese beiden Fälle, also Microsoft, diese Case Study, die du gerade erwähnt hast und dieser Fall von Sanofi, von Alfio, da gemeinsam haben, dass ich glaube, dass Unternehmen in Branchen, wo KI schon eine sehr, sehr große Rolle spielt, wo es sozusagen schon gelebt wird in anderen Bereichen, dass es in diesen Branchen auch früher im Bereich Logistik und Supply Chain zum Einsatz kommt. Bei Microsoft beispielsweise gesagt, die jetzt zum Sourcing von Servern. Bei Alfio wird es benutzt, um Dinge in seinem Bereich zu machen, was ursprünglich ja aus dem Bereich Studien und so weiter kam, wo da KI im Einsatz ist. Automatisch entsteht wahrscheinlich so eine Art Kultur, so eine KI-nahe Kultur und vielleicht sogar auch so eine Art Druck, den du da ausgesetzt bist, wenn du im Bereich Logistik, Supply Chain arbeitest, wenn du in so einer Branche bist, wo in anderen Abteilungen solche Technologien schon im Einsatz sind, kann ich mir vorstellen, dass das Ausrollen von solchen Technologien im Bereich Logistik Supply Chain in solchen Branchen eher kommt als in anderen. Aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören, ob ihr glaubt, dass das ein Trend ist oder ein Muster, was ich da erkannt habe.
Ja, ich glaube, aus meiner Sichtweise befinden wir uns da noch so ein bisschen in der Testphase, aber in einer rasanten Testphase, was ja sehr, sehr spannend ist. Ne? Und ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr Erfahrung im Umgang der Technologie und dann Proof of Concepts. Weil der Knut hat ja eben kurz drüber gesprochen, beim BVA-Kongress war ich hier mit der Dame von Siemens Mobility auf der Bühne und wir haben ja auch eine anregende Diskussion gehabt. Sie hat einen sehr guten Vortrag gehabt über die Überzeugungsarbeit, die auch noch geleistet werden muss in vielen, vielen Unternehmen, damit man dieser Technologie vertraut. Also ist ja nicht nur, dass die Technologie jetzt da ist und dass die Technologie sich weiterentwickeln wird, dass wir sicherlich unsere Hausaufgaben machen müssen in Bezug auf die Datenqualität aus verschiedenen Bezugsquellen. Das sind Riesenthemen, aber trotzdem ist ja auch das Thema Vertrauen in die Technologie und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also ich glaube, es wird viele Piloten geben in diesem Jahr, rasante Entwicklungen geben in diesem Jahr. Ich gebe auch den Knut hundertprozentig recht. Also das ist nach dem Container wahrscheinlich die größte Weiterentwicklung im Bereich Supply Chain Management, die ich auch selbst persönlich erlebt habe. Aber trotzdem müssen wir auf der anderen Seite immer noch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben noch nicht viele Proof of Concepts, wo bewiesen worden ist, dass wirklich Mehrwert entsteht.
Okay, lass uns überschwenken zum nächsten Thema, was auch super, super spannend ist. Es geht um humanoide Roboter. Und da wahrscheinlich der Anlass, die Computermesse in Las Vegas, die CES, die Rihanna Wegner, Partnerin bei ITCL, das ist eine Boutique-Beratung für Supply Chain Management aus Berlin. Ich glaube, Rihanna wurde inspiriert von der CES und was da über das Thema humanoide Roboter gesagt wurde. Hier ist Rihanna Wegner mit ihrer Prognose fürs Jahr 2025.
Besonders spannend finde ich persönlich die Entwicklung der Robotik und insbesondere die humanoiden Roboter, die sich ja zunehmend in industriellen Anwendungen durchsetzen werden. Letztlich ein, wie ich finde, Wendepunkt oder man kann auch sagen Quantensprung für die Automatisierung darstellen. Und dieser Wendepunkt kann eben aus meiner Sicht in 2025 deutlich werden. Zum einen in weiteren Umsetzungsthemen, aber auch, weil sich viele Logistikverantwortliche natürlich hierzu einordnen werden müssen. Naja, und was die humanoiden Roboter so besonders aufregend macht, ist ja der Übergang von recht starren, vorprogrammierten Automatisierungslösungen hin zu Systemen, die durch künstliche Intelligenz, Reinforcement Learning lernen und sich weiterentwickeln und eben durch Trial and Error und der ständigen Anpassung an neue Anforderungen immer flexibler agieren. Das heißt, sie erledigen dann eben nicht nur standardisierte Aufgaben, sondern können sich an verschiedene Situationen, Anforderungen anpassen. Das bedeutet dann eine enorme Flexibilität, die eben traditionelle Automatisierung eben nicht bieten kann. Und in diesem Markt passiert viel. Bei der CES, die ja gerade stattfindet, hat ja zum Beispiel Jensen Huang von NVIDIA vorgestellt, dass sie jetzt auch Produkte für autonomes Fahren und eben auch Produkte für Robotik anbieten und das für sich als wesentliche Wachstumsfelder sehen. Das heißt also, nach KI-Chips und Cloud-Infrastrukturen kommt nun also noch der Vorstoß in die physische Robotik. Und Huang, so hat das formuliert, sieht das als Multibillion-Dollar-Chance, klar. Aber nicht nur er sieht hier eine Chance, sondern auch viele weitere Player, Startups investieren ja gerade massiv in diesen Bereich. Also zum Beispiel Boston Dynamics, die kennt man nun auch schon viele, viele Jahre. Agility Robotics oder Figure AI, ja, wo viele Investoren ja auch jetzt Geld reingegeben haben. Naja, und immer mehr führende Unternehmen wie zum Beispiel BMW oder Schaeffler und andere natürlich gehen Partnerschaften mit diesen Playern und Startups ein, um letztlich innovative Robotiklösungen in ihre Produktions- und Logistikprozesse zum Einsatz zu bringen. Genau, also da ist einfach super viel Bewegung drin im Markt und das ist also der Weg und der gelebte Trend führender Unternehmen. Und ich denke, dass dieses Thema sehr prägend sein wird für das Jahr 2025, eben wie ich eingangs sagte. Zum einen eben, indem man noch mehr Umsetzungsbeispiele sehen wird und zum anderen eben, weil viele Unternehmen dieses Feld in ihrer Roadmap einordnen werden müssen.
Ja, ich glaube, ich würde so das meiste von dem, was Rihanna gesagt hat, unterstreichen. Ich bin auch überzeugt davon, dass humanoide Roboter auf absehbare Zeit Einzug halten werden in unsere Lagerhäuser und da endlich diese Aufgaben übernehmen, für die uns die Leute fehlen beispielsweise. Das Einzige, wo ich meine Fragezeichen hätte, wäre, ob 2025 schon das Jahr ist, in dem dieser Trend tatsächlich in der Logistik ankommt. Denn der Chef von Nvidia, der auf einer Bühne bei der CES in Las Vegas was ankündigt und bis es dann tatsächlich in den Lagerhäusern der Logistik angekommen ist, ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiter, steiniger Weg. Aber nichtsdestotrotz, es ging auch darum, dass vielleicht schon die ersten Use Cases, zumindest die Diskussion anfängt, inwieweit diese Technologie, die ja jetzt an den Start kommt und die vor allem auch ganz, ganz anders ist als die Technologien, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir reden nicht von AMRs. Ja, wir reden nicht einfach nur von Transportrobotern, wir reden hier tatsächlich von humanoiden Robotern, die in einer virtuellen Umgebung mit synthetischen Daten Bewegung gelernt haben, die genauso feinfühlig sind, wie es ein Mensch machen kann. Und das mal in Kurzform ein bisschen salopp zu beschreiben. Aber Erik sitzt schon in den Startlöchern und will was sagen zum Thema humanoide Roboter in der Logistik.
Ja, aber ich teile genau deine Meinung und auch ihre Meinung dahingehend, dass wir dieses Jahr viele Use Cases sehen werden. Und das ist ja manchmal, muss auch die Inspiration irgendwie von Menschen angeregt werden. Und wenn du solche Videos siehst, und wir kennen alle noch, als der Atlas-Roboter von Boston Dynamics das erste Mal über die Wiese gerannt ist, haben alle auch gesagt, oh, was macht denn das Ding, wird uns jetzt alle ersetzen. Ich glaube noch, genauso wie du, Boris, das ist ein Thema, wo wir dieses Jahr so ein Auge drauf werfen müssen, weil wir viel sehen werden, aber das hat noch keinen Einfluss auf unsere Prozesse in den Hallen oder in der Organisation dieses Jahr. Maximal irgendwie Pilotprojekte, die noch super kostenintensiv sind, um mal wieder zum Gespür zu kriegen oder auch als Marketingthema. Aber bis das wirklich dann Einsatz findet, werden wir noch eine Weile brauchen. Genau wie du sagst, auf das CES zu präsentieren ist das eine. Bis es dann wirklich ankommt in der Operativen, dass es auch bezahlbar einsetzbar ist, das zieht sich noch ein bisschen. Und ich glaube, 25 werden wir viel inspirieren und sehen. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein Thema für dieses Jahr ist, um drauf zu gucken, aber noch nicht operativ einsetzen.
Gisela?
Da würde mich jetzt wirklich interessieren, wann ist es denn wirklich bezahlbar machbar? Ja, weil also gerade in der Logistik sind ja die Kosten einfach schon, also weil das Einzige, was ich da spare, ist ja Menschen sozusagen, Lohnkosten. Ja, also ich habe einen hohen Invest, der ich glaube dieses Jahr, wir hatten es ja ganz am Anfang besprochen, vielen Unternehmen geht es ja gerade nicht gut. Und sich dann diesen Invest anzutun, ist die eine Frage. Und die Beispiele, die sie brachte, zum Beispiel BMW, super cooles Video, kann man sich im Internet bei YouTube anschauen, setzt das ja jetzt pilotmäßig in Spartanburg in der Produktion ein. Und auch da, ja, die Kosten, glaube ich, waren ein Zehntel dessen sozusagen über jährliche Kosten. Aber ich habe halt $80,000 in dem Sinne Invest und es ist jetzt auch nicht unendlich viel mehr einsatzbar. Also ich glaube, da muss man sich, also in der Logistik wirklich mal offen sein, ist das der Bereich, wo wir so teures Equipment wirklich einsetzen und das rausholen können in absehbarer Zeit.
Gisela, das war aber auch einer der Punkte, den dieser Chef von Nvidia auf der Bühne dort gesagt hat, war der, dass die Kosten rapide fallen für diese Dinger. Also er beispielsweise hat ja eine kleine Box da gezeigt, die sozusagen eine KI lokal in so einem kleinen Box, du kannst also Modelle, die für solche Art von Anwendung notwendig sind, auf so einem kleinen $3,000 teuren kleinen Kasten sozusagen darin verpacken. Das ist eine ganz andere Dimension, als was vor ein paar Jahren noch der Fall war. Also da ändert sich gerade sehr, sehr viel und das macht viele Leute so hoffnungsvoll, dass es endlich dann auch ankommen wird und schneller ankommen wird, weil irgendwie die Kosten runterkommen. Das ist ja keine Frage. Ne? Aber Knut, dein Kommentar dazu?
Also was ich in dem ganzen Umfeld, das hat ja auch Sie angesprochen, was ich super spannend finde, ist gar nicht mal sozusagen den humanoiden Teil, sondern wenn man sich überlegt, wie werden die Dinger denn eigentlich trainiert? Ja. Und das ist so, dass die sich einfach Videos angucken, wie Menschen Sachen machen und lernen darüber. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, was man vorher gemacht hat, ne, da hat man den Roboter programmiert und dann die Sensoren haben nicht so richtig funktioniert. Und wir haben schon immer darüber gesprochen, dass das Kommissionieren in einem Lager wahnsinnig schwierig ist, weil man nicht weiß, ob man eine Bleikugel oder eine Christbaumkugel in der Hand hat. Und das kann man eben dadurch lösen, dass man nicht die latest und greatest Sensorik da reinbaut, sondern dass man einfach den Roboter trainiert und dass er dann sieht, okay, das ist jetzt eine Christbaumkugel. Ne? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, der uns jetzt wirklich weiterbringt. Ich glaube, was da immer mehr passiert, und wir hatten ja Julian von Enable da auf dem BVL-Kongress, die wollen ja auch in die Richtung gehen. Ne? Also ferngesteuerte Gabelstapler, die werden dann ja nicht irgendwann ferngesteuert, sondern die fahren ja irgendwann autonom. Die lernen sozusagen über diesen Fahrer. Super spannend. Wenn man sich überlegt, was wir für viele Maschinenbauer haben, wo einfach unglaublich viel Wissen in Prozessen ist, so Industrie 4.0, 2.0 wird es dann sozusagen, ne? Next Generation Industrie 4.0. Ich glaube, da wird wirklich sehr viel entstehen, da werden auch sehr viele Startups entstehen. Von daher bin ich voll bei der Prognose. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen länger dauert, aber ich glaube, dass da sehr viel passieren wird.
Was das Ganze noch mit unterstreicht, ist ja wirklich die hohen Investitionen, die die großen Tech-Giants in AI und auch in Robotik gerade abgeben. Also von Microsoft bis hin zu Tesla. Nvidia wurde jetzt auch gesagt, da sind ja so viele Milliarden von Summen und natürlich wollen die alle irgendwann ihr Geld wieder haben und das möglichst schnell. Deswegen werden die sehr, sehr viele Lösungen auch sehr günstig und vielleicht nicht direkt mit einem Break-Even für sie selbst in den Markt drücken, damit die ankommen. Und das werden wir jetzt schon jetzt schnell dann auch sehen. Und genau wie Knut sagt, die lernenden Modelle werden zunehmen, aber das, was wir an Investen da sehen von den Firmen, ist so beachtlich, dass man das nicht wegwischen kann. Deswegen, da muss man hingucken. Das wird Veränderungen geben und manches vielleicht schneller, als wir es jetzt gerade noch prognostizieren. Aber wie gesagt, bis das wirklich der humanoide Roboter am Band steht bei uns oder hilft, zieht sich noch ein bisschen. Also bis auf allen Dingen skalierbar. Wie gesagt, mal einer irgendwo, immer gut, aber großflächig noch nicht 25.
Ja, das einzige Bedenken, was ich noch hätte, der Gedanke kam mir gerade, als du diese großen Unternehmen nanntest dort, die da im Rennen sind, dass es letztlich eine Technologie wird, die wirklich in der Hand von einer kleinen Anzahl von großen amerikanischen Tech-Firmen landet.
Jo.
Es wäre gesünder, wenn es auf einer breiteren Basis aufgestellt ist und wenn beispielsweise auch europäische Unternehmen oder vielleicht deutsche Unternehmen da eine Rolle spielen könnten, würde ich mich sehr, sehr freuen, dass uns da nicht sozusagen die Konkurrenz davonläuft.
Ich glaube, Boris, Deutschland ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob es führend ist, aber es gibt sehr, sehr viele Universitäten und Forschungseinheiten, die die Robotik bearbeiten. Also da ist Deutschland schon mit ganz, ganz vorne mit dabei. Und vielleicht gibt es ja dann mal irgendwann auch mal sowas wie ein Open Source für diese ganzen KI-Modelle. Meta hat ja damit angefangen, dass sie ihr Modell freigegeben haben, dass man das dann kombiniert. Also ich sehe deine Bedenken, aber vielleicht ist es auch eine Chance.
Ja, weniger Bedenken als, das war mir so eine Hoffnung, die ich geäußert habe, dass es ein bisschen nicht alles in den gleichen Händen landet und das Konto von Jensen Huang immer größer wird. Kein Wunder, dass er das als Multibillionen-Markt beschreibt, der muss ja irgendwie seine hohe Bewertung da auch rechtfertigen. Aber interessant. Letztes Fazit vielleicht. Was hattet ihr für einen Eindruck? War das eine gute Mischung an Trends, Prognosen? Waren jetzt wirklich keine richtig großen, überraschenden Dinge dabei, aber es waren viele Dinge dabei, die wir unterstreichen könnten, wo wir sagen, okay, da sind wir uns mehr oder weniger alle einig. Wir wissen, wohin die Reise geht, was die wichtigen Trends sind. Da herrscht scheinbar recht große Übereinstimmung. Gisela, dein Kommentar dazu oder ein abschließendes Fazit?
Ja, finde ich auch. War spannend, war aber auch spannend zu sehen. Wir hatten zweimal das Thema KI und wir hatten auch zweimal das Thema M&A. Also sind auch eng beisammen. Was ich vermisst habe, war aber dann doch das Thema geopolitisch, Handel und Zölle. Und ja, ich weiß, das ist für die Logistiker klasse. Jetzt für mich als euer Kunde ist das gerade eine, sagen wir mal, eine schwierige Zeit, weil das wirklich unknown, also sehr ja nicht vorhersehbar ist, was da jetzt wirklich passiert und wie man da auch drauf reagieren kann. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein Trend, den man nicht unterschätzen darf, wie sehr Einfluss wirklich Politik mittlerweile hat auch auf die Supply Chains.
Gisela, dann kann ich dir eigentlich nur den Podcast empfehlen, den ich gerade mit Wolfgang Lehmacher aufgenommen habe, der, glaube ich, jetzt, wenn wir den Veröffentlichungsplan einhalten, genau 2 Tage nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge im BVL-Podcast erscheint. Ja. Da geht es nämlich genau um das Thema. Klasse, super. Ich bin überrascht, dass wir es geschafft haben, unter einer Stunde zu bleiben und uns durch 5 Beiträge mit 5 Prognosen durchzukämpfen. Hat enorm Spaß gemacht, sehr, sehr abwechslungsreich. Hat Spaß gemacht, auch eure Kommentare, eure Diskussionen dazu zu hören. Und wir werden natürlich diese Themen im Laufe des Jahres immer wieder aufgreifen. Denn wie gesagt, das sind die großen Trends, die großen Prognosen, die wir für dieses Jahr erwarten. Das heißt, die werden uns nicht loslassen und wir werden auch diverse Male drüber sprechen. Gisela, würde mich freuen, wenn du auch bei den zukünftigen Folgen mal wieder mit dabei bist. Danke, dass du dabei warst. Danke dir, Frank. Danke, Knut. Danke, Erik. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.